SRF 2 Kultur.
Paris 1934. Die junge Baslerin Merit Oppenheim ist eine der wenigen Künstlerinnen im Kreis der Surrealisten. Sie notiert ihre Träume, posiert für Man Ray nackt an einer Druckerpresse und malt ein Fantasieporträt ihres Liebhabers Max Ernst. Obwohl sie 1936 mit Le Déjeuner en Fourrure, einer mit Pelz beklebten Tasse, die Ikone des Surrealismus produziert, bleibt sie weitgehend unbekannt. Zurückgekehrt in die Schweiz, verfällt sie in eine rund 18-jährige Schaffenskrise. Erst ab den 1960er Jahren finden Merit Oppenheims zukunftsweisende Ideen und Werke in der Öffentlichkeit ein Echo. Am Sonntag könnte Merit Oppenheim ihren 100. Geburtstag feiern. Gestorben ist sie aber schon 1985.
Merit Oppenheim ist eine Geschichte. Merit Oppenheim ist eine Geschichte, die schon lange angefangen hat. Merit Oppenheim ist eine Geschichte, die in verschiedenen Richtungen erzählbar ist.
Endlich! Der Metzgerhund schnappt nach dem goldenen Ring. Die Fee ist gut, aber der Kaffee hart und der Granit weich gekocht wie eine Haube aus Katzenfell. Die Knaben, die Männer, die Greise, sie sitzen auf der Mauer und beraten. Sie deuten in der Runde. Die Pflastersteine springen aus dem Boden wie Springbrunnen und machen sich in alle Richtungen davon.
Merit Oppenheim spricht Merit Oppenheim. Man könnte sagen, etwas stimme nicht.
Man könnte sagen, etwas stimme nicht. Aber es sind nur die geheimen Kräfte, die man schon seit heute früh erwartet.
Mit 15 Jahren verlässt sie Vater und Mutter, um den halbwüchsigen Eisenbahnen und den ihr wichtigsten Seezungen nachzujagen. Mit 20 verschließt sie sich vornehm in eine Luftspalte und verschluckt den Schlüssel. Nach 40-tägigem Fasten bricht sie plötzlich aus und spielt seitdem gerne, warum wohl, mit den Griffelfortsätzen der Küstenländer und Vorgebirge, die Schiffbrüchigen und die Gichtbrüchigen.
Die Steine fliegen bis zur Küste des Nordmeeres, wo sie an den silberglänzenden Fäden hängen bleiben. Sie schaukeln in der Morgensonne.
Mit einem Wort, sie ist ein lebendes Exempel für den uralten Lehrsatz, das Weib ist ein mit weißem Marmor belegtes Brötchen.
Ich glaube, bei einem Werk der Dichtung, der Kunst, ist der weibliche Teil im Mann ebenso beteiligt wie eben der männliche. Die Muse ist ja die Personifizierung des schöpferischen Weiblichen im Mann. Und insofern ist es ja logisch, dass bei einem schöpferischen Werk von Frauen das schöpferisch-männliche in ihnen beteiligt ist.
La femme, la muse est embrassée par le génie. L'homme, le génie, est embrassé par la muse.
Wer überzieht die Suppenlöffel mit kostbarem Pelzwerk? Das Meretlein.
Die Frauen sind also die Musen, die vom Genius geküsst werden, so wie der Mann, der Genius, von der Muse geküsst wird.
Wer ist uns über den Kopf gewachsen? Das Meretlein. Die besseren da... Fortsetzung folgt. Max Ernst.
Besucht die Ausstellung Merit Oppenheim, 18. April bis 10. Mai.
Design after drawing by M.O. 1936.
Einladungskarte nach Entwurf einer Zeichnung von M.O. 1936. 10,5 mal 16 cm für die erste Einzelausstellung. 18.04. bis 10.05.1936. Galerie Schulthess, Basel. Auf der Rückseite handgeschriebener Text von Max Ernst für M.O. 1936.
Au verso Text écrit par Max Ernst pour M.O.
Endlich die Freiheit! Die Harpunen fliegen, der Regenbogen lagert in den Straßen, nur noch vom fernen Summen der Riesenbienen unterhöhlt. Alle verlieren alles, das sie, ach wie oft, vergeblich überflogen hatte.
Merit Oppenheim spricht Merit Oppenheim.
Aber Genoveva, steif auf dem Kopfe stehend, 2 Meter über der Erde, ohne Arme, ihr Sohn schmerzereich, in ihr Haar gewickelt, Mit den Zähnen bläst sie ihn über sich her.
Man könnte sagen, etwas stimme nicht.
Kleine Fontäne. Ich wiederhole, kleine Fontäne. Wind und Schreie von Ferne.
Echo.
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 Echo. Echo. Warten auf ein Echo. Hommage an Merit Oppenheim.
Die Autorin, Elke Heinemann.
Es ist nicht leicht, ein junger Künstler zu sein. Wenn einer in der Art eines anerkannten Meisters arbeitet, eines alten oder eines zeitgenössischen, dann kann er bald zu Erfolg kommen. Wenn einer aber eine eigene, neue Sprache spricht, die noch niemand versteht, dann muss er manchmal lange warten, bis er ein Echo vernimmt. Noch schwieriger ist es immer noch für einen weiblichen Künstler.
Die Geschichte. Merit Oppenheim.
Ich muss die schwarzen Worte der Schwäne aufschreiben. Die goldene Karosse am Ende der Allee teilt sich, fällt um und schmilzt auf der regenfeuchten Straße. Eine Wolke bunter Schmetterlinge fliegt auf und erfüllt den Himmel mit ihrem Getön. Ach, das rote Fleisch und die blauen Kleeblätter, sie gehen Hand in Hand.
Merit Oppenheim ist eine Geschichte, die nicht anders erzählbar ist als in den Bildern und Objekten von Merit Oppenheim. Merit Oppenheim ist eine Geschichte, die noch lange nicht zu Ende ist. Merit Oppenheim ist eine Geschichte, die im Gang ist.
Der Dichter, Helmut Heißenbüttel.
Selbstporträt seit 50.000 vor Christus bis X. Meine Füße stehen auf von vielen Schritten abgerundeten Steinen in einer Tropfsteinhöhle. Ich lasse mir das Bärenfleisch schmecken. Mein Bauch ist von einer warmen Meeresströmung umflossen. Ich stehe in den Lagunen, mein Blick fällt auf die rötlichen Mauern einer Stadt. Brustkorb und Arme stecken in einem Panzer aus dicht übereinander genähten Lederschuppen. In den Händen halte ich eine Schildkröte aus weißem Marmor. In meinem Kopf sind die Gedanken eingeschlossen wie in einem Bienenkorb. Später schreibe ich sie nieder. Die Schrift ist verbrannt, als die Bibliothek von Alexandrien brannte. Die schwarze Schlange mit dem weißen Kopf steht im Museum in Paris. Dann verbrennt auch sie. Alle Gedanken, die je gedacht wurden, rollen um die Erde in der großen Geistkugel. Die Erde zerspringt. Die Geistkugel platzt, die Gedanken zerstreuen sich im Universum, wo sie auf anderen Sternen weiterleben.
Sie ist ja 13 geboren und hat eigentlich ihr Leben lang das gemacht, was sie wollte. Und das finde ich erstmal als Frau und in der Zeit sehr ungewöhnlich.
Der Galerist Thomas Levy.
Ja, ich glaube, das hat mein Vater schon realisiert, dass Merit eine sehr gute Beziehung zur Großmutter hatte. Und dass die Großmutter eben ein künstlerischer Mensch war, das war ihm auch klar. Sie hat sehr schön gemalt auch und sehr hübsch geschrieben. Das hat eben das gesamte Milieu auch mitbestimmt.
Der Bruder, Burkhard Wenger.
Beide Eltern waren immer sehr, sehr bereit, auf uns zu hören und uns zu verstehen. Ja, also dass sie Merit allein ja immerhin mit ihrer Freundin nach Paris ließen, in diesen Sündenpfuhl. Das war großartig, nicht?
Der Vater hat, als sie ihn bat, ob sie Kunst studieren dürfte, ihr gesagt, nein, in Gottes Namen, ja. Wo willst du hin, nach München oder nach Paris?
Die Journalistin Ruth Henry.
Dann hat sie Paris gewählt. Vor allem auch, weil die Irene Zurkinden hingegangen war, die Freundin aus Basel.
Ich war schon in Paris gewesen und sie ist dann das zweite, dritte Mal mit mir gekommen. Wir sind auf die Bahn. Und wir haben Pernod getrunken. Wir sind wirklich blau angekommen.
Die Malerin Irene Zurkinden.
Und ich habe Merit dann gleich in den ersten Tagen, glaube ich, Alberto Giacometti vorgestellt.
Quelle belle femme, somnambule. Welch schöne Frau, Nachtwanderin.
Da kam sie ja nach Paris und war, glaube ich, 20, 22. Alle diese damals schon etablierten Künstler wie Giacometti und Max Ernst und Breton und so weiter, selbst Picasso, die haben sie alle sehr gemocht.
Der Künstler, Daniel Spöri.
Garçon, der Typ war sie eben. Deswegen war sie auch die Ikone dieser Leute.
Sie gehörte zu den Menschen, sie gehörte zu Max Ernst. Es war nicht wie jemand, der hier aus der Schweiz, nee, Schweiz mit mir nach Paris kam, sondern es war, als wäre sie dort entstanden. Ein Sinnbild absolut dieses Zeitgeistes.
Avec son éventail, qui sert d'éventail, appuyé au tronc d'Hercule. Mit ihrem Fächer, der als Fächer dient, angelehnt an den Stamm des Herkules.
Im Surrealismus wird die Frau geliebt und verherrlicht als das große Versprechen. Das Versprechen, welches fortbesteht, nachdem es erfüllt worden ist.
Der Geist ist androgyn.
Wir haben es hier in der Tat mehr denn anderswo mit der Notwendigkeit der Wiedererschaffung des ursprünglichen Androgynen zu tun, von dem uns alle Überlieferungen berichten. Mit seiner höchst erstrebenswerten und greifbaren Verkörperung durch uns. André Breton.
Zu den Freunden der Surrealisten gehört eben auch Man Ray. Und als ich damals auftauchte, Ende 34, hat er mich gesehen und gefragt, ob er ein paar Aufnahmen machen dürfe.
Meret war eine der am wenigsten gehemmten Frauen, die mir je begegnet sind. Man Ray.
Und dann gingen wir in das Atelier und er sagt, er wolle mich an der Druckerpresse fotografieren, nackt. Ich sagte, ja. Das entsprach meinem immer revolutionären und antibourgeoisen Temperament. Und er hat diese wunderbaren Fotos gemacht.
Abdruck meiner linken Hand 1984 und Gedicht von 1935. La rosée sur la rose, qui l'a touché avant, avant la nuit. Elle a gardé sa chair, sa cire. Blanche et noire, elle réparait dans les nuages. Mangeant du Masse-Pain. Der Tau auf der Rose. Wer berührte sie vorher? Vor der Nacht. Sie behielt ihr bleiches Fleisch, ihr Wachs. Weiß und schwarz sieht man sie wieder in den Wolken, Marzipan essend.
Ich traf Man Ray nach dem Krieg wieder und dann sagte er mir, aber du sprichst ja jetzt. Und sagte, wieso? Ja, früher habe ich scheins kein Wort gesagt.
Als sie 16 war und sie sagte, ich möchte eigentlich Kunst studieren, hat man ihr gesagt von männlicher Seite, du bleibst lieber zu Hause und wäschst Gläser ab. Das hat nicht der Vater gesagt.
Ich hatte wirklich schon seitdem ich 16 war immer wieder starke Depressionen. Ich hatte kein starkes Selbstbewusstsein.
Mein Vater hat vielleicht gedacht, sie ist wohl nicht ganz richtig im Oberstübchen, und da sollte man mal den Jung fragen.
Mein Vater fürchtete um mich und schickte mich zu Jung. Ich fand den Nachmittag bei ihm sehr angenehm. Er sagte unter anderem, man verlangt von allen Frauen, dass sie Engel seien. Sehr wichtig.
Sie hat natürlich von Haus aus den Bezug zur Psychologie gehabt. Der Vater war Arzt und hatte bei Jung auch Vorlesungen besucht. Meret hat ihre Träume aufgeschrieben, ich glaube vom 14. Lebensjahr an.
Die Biografin, Beatrice Kuriger.
Das Schlimmste aber war für mich als Künstlerin die allgemein verbreitete Überzeugung, eine Frau sei unfähig zu echter schöpferischer Leistung.
Lieber Herr Kollege, wie Sie wissen, habe ich in der Zwischenzeit Ihre Tochter gesehen. Ich glaube nicht, dass der Fall allzu schlimm liegt.
Jung ist wichtig, es war der Hausgurt.
Sie scheint durch den Zusammenstoß mit der Welt einiges gelernt zu haben. Und es ist nicht einzusehen, warum diese Kenntnis sich nicht im Laufe der Zeit noch erheblich vertiefen sollte. Ich habe gar nicht den Eindruck, als ob irgendeine neurotische Komplikation dabei vorläge. Das künstlerische Temperament einerseits und die jugendliche Desorientiertheit eines Zeitalters, das die Vernünftigkeit des 19. Jahrhunderts wettmachen muss, sind wohl genug Erklärung für die Unkonventionalität des Standpunktes.
Votivbild, Würgeengel, 1931, A2, Tusche, Aquarell, 34 x 17,5 cm, Manifest gegen das Gebären, Geist hat nichts mit Fortpflanzung zu tun.
Ich habe auch den Eindruck, dass der Kampf mit den Realitäten bei der natürlichen Intelligenz ihrer Tochter in wenigen Jahren einen Ernst hervorbringen wird, welche auf eine genügende Anpassung an die Mächte der Wirklichkeit hoffen lässt. Mit kollegialen Grüßen, Ihr ergebener C.G. Jung.
Ich hatte eine sehr, sehr schwierige Entwicklung vor mir, denn alles, was ich vorher getan habe, kam fast noch aus einer kindlichen Stärke heraus.
Husch, husch.
Jetzt muss ich sagen, dass diese natürlich für mich schon fast Väter waren, den Breton, Max Ernst, all diese waren ja 20 Jahre älter und zum Teil noch älter als ich.
Husch, husch.
Von Bären nährt man sich, mit dem Schuh verehrt man sich, husch, husch, der schönste Vokal entleert sich.
Husch, 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 husch.
Dieses Bild habe ich 1934 Max Ernst geschenkt, ein ganz frühes Bild.
Husch, husch, husch.
Porträt de Max Ernst, Merit Oppenheim.
Er war umwerfend. Ich glaube, jede Frau konnte das sehen.
Die Gehilfin, Dominique Bürgi.
Und Merit war umgeworfen. Und hat ihn heiß geliebt. Das war die große Liebe. Und von Max Ernst auch war es die große Liebe.
Anstelle eines Tagebuchs. Aufzeichnungen 1928 bis 1985. September 1935. In Barcelona geträumt, ich bin mit einem Mann im Bett, das am Ende eines großen Saales steht. Den Wänden entlang geht ein griechisches Relief, ähnlich Parthenon.
Aber Merit hatte eine fantastische, natürliche Intuition. Und im Nachhinein hat sie kapiert, was dann passiert ist, wenn sie ein schönes Tag zu einem Rendezvous gekommen ist und hat gesagt, du, es ist vorbei.
Ich sage zu dem Mann, bei dem ich liege, dass ich ihn nicht mehr liebe.
Und Max Ernst war eifersüchtig, sicher, es war wegen einem anderen Mann. Es konnte nur das sein, aber welcher Mann, der nicht so umwerfend war wie ihn, sicher.
Er sagt, dann hol dir doch einen von diesen Griechen.
Sie hat gesagt, ich habe eines Tages gemerkt, dass wenn ich mich nicht jetzt löse von ihm, dass meine künstlerische Entwicklung durch den Mann aufgefressen wird, weil er so unendlich viel weiter ist als ich. Und das wollte ich nicht. Aber er hat es mir nie geglaubt, hat sie gesagt. Er hat immer gedacht, es müsse ein anderer Mann im Spiel sein. War aber nicht.
Ich stehe auf, gehe bis zur Wand und ziehe einen der Marmorjünglinge am Bein.
Sie waren sehr verliebt, die beiden. Und sie haben auch beide sehr drunter gelitten. Aber sie hat gesagt, wenn ich mit dem Mann zusammenbleibe, dann kann ich keine Kunst machen.
Er steigt herab. Wir gehen zusammen fort. Wir spazieren in einer Landschaft.
Kurzum, er war sehr, nicht nur unglücklich, aber auch geärgert vom ganzen Geschichte. Und Merit, sie hat mir immer erzählt, das hat ihr auch das Herz gebrochen. Aber sie konnte sich nicht richtig entwickeln, künstlerisch, neben Max Ernst. Und diese künstlerische Entwicklung und diese seelische Entwicklung war ihr viel mehr wert als irgendetwas anderes.
Daraufhin gebe ich dem Mann einen Stoß, sodass er den Abhang hinunterrollt. Er rollt, indem er mit dem Zeigefinger die Stirne berührt und sieht aus wie die Schlange Ouroboros, die sich in den Schwanz beißt.
Kunst war das absolute Zentrum ihres Lebens. Zuerst kommt meine Kunst, dann kommen die anderen.
Dann leben wir eben später. 1933, A4, Tusche, Gouache, 21 mal 27 Zentimeter.
Auf Wiedersehen, Merit Lee. Gemälde, M.E. an M.O.
Für dich, wider dich, wirf alle Steine hinter dich und lass die Wände los. An dich, auf dich, für 100 Sänger über sich, die Hufe reißen los. Ich weide meine Pilze aus, ich bin der erste Gast im Haus und lass die Wände los.
Bei den Künstlern ist man es gewöhnt, dass sie ein Leben führen, wie es ihnen passt. Und die Bürger drücken ein Auge zu. Wenn aber eine Frau das Gleiche tut, dann sperren sie alle Augen auf. Das und viel anderes mehr muss man in Kauf nehmen. Ja, ich möchte sogar sagen, dass man als Frau die Verpflichtung hat, durch seine Lebensführung zu beweisen, dass man die Tabus, mit welchen die Frauen seit Jahrtausenden in einem Zustande der Unterwerfung gehalten wurden, als nicht mehr gültig ansieht. Die Freiheit wird einem nicht gegeben. Man muss sie nehmen.
Wer überzieht die Suppenlöffel mit kostbarem Pelzwerk?
Jede wirklich neue Idee ist ja eine Aggression. Und Aggression ist eine Eigenschaft, die im absoluten Widerspruch steht zum Bild des Weiblichen, das die Männer in sich tragen und das sie auf Frauen projizieren. Die Männer sind eine ebenso seltsame Züchtung und, wie die Frauen, ein Zerrbild dessen, was sie sein könnten.
Das Meretlein.
Slipmandrill. Varieté Damenwäsche. Knöpfe für Abendjacke. Besteck gestickt. Gold.
1936 versuchte ich, mich finanziell über Wasser zu halten, indem ich Fantasieschmuck für die Haute Couture entwarf.
Entwurf für Ohrschmuck. Gold, Ei aus Emaille. Ringe, Innenholz, mit Schlangen- und Eidechsenhaut überzogen.
Es war Sommer und ich suchte nach Ideen für die Wintersaison. Da hatte ich einen Einfall, nämlich Pelz und Metall zu kombinieren. Bei einem Dreher ließ ich aus einem dünnwandigen Messingrohr ein Armband schneiden.
Bracelet, Metall doré, couvert toc. À l'origine de la tasse en fourrure. J'ai donné ce bracelet à Aube Breton et Léoué.
Ich ließ es galvanisch vergolden und beklebte es dann bis an die erhöhten Ränder mit einem breiten Streifen aus dunkelbraunem Seehundsfell.
Habe mein Armband 1959 Aube et Léoué Breton geschenkt. Dieses Armband gab mir die Idee für Pelztasse, Teller und Löffel.
Ja, ja, das gibt einen Armreif, den hat sie mal, glaube ich, Frau Breton geschenkt.
Und da hat sie uns erzählt, sie sei in Café de Flore mit ihrer Freundin Dora Maar und Picasso gesessen. Die hat gerade damals einen Ring aus Messing, also einen richtigen Plumber-Ring, also eine sanitäre Anlage, hat sie sich abschneiden lassen und hat es selbst gefeilt. Damals war es Kupfer. Also ein Kupferring und da drauf hat sie ein bisschen einfräsen lassen und ein Pelzstückchen draufgeklebt. Was also gar von heute gesehen, findet man das gar nicht so toll. Aber sie war sehr stolz und zeigte das ihrer Freundin und dem Picasso.
Picasso sagte, ja, da könnte man auch vieles mit Pelz überziehen. Wir lachten und zeigten auf dieses und jenes. Ich sagte, ja, auch diese Tasse, diesen Teller. Bald darauf traf ich André Breton, der mich bat, etwas für eine kommende Ausstellung Objekte zu machen. Auf die Aufforderung Bretons hin fiel mir gleich wieder die mit Pelz überzogene Tasse ein.
Garçon, un peu plus de fourrure.
Edelfuchs im Morgenrot spinnt sein Netz im Abendrot. Schädlich ist der Widerschein, schädlich sind die Nebenmotten. Ohne sie kann nichts gedeihen.
Tasse, soucoupe et cuillère revêtue de fourrure.
Ich ging in den nächsten Uniprix, kaufte Tasse, Teller und Löffel. Zu Hause hatte ich ein dünnes Gazellenfellchen, das ich einmal zufällig gekauft hatte. Ich schnitt es zurecht und beklebte die Gegenstände damit, so gut es eben ging.
Le déjeuner en fourrure.
Der Titel wurde übrigens von André Breton gegeben. Ich habe das einfach Pelztasse genannt.
Le déjeuner en fourrure. Das war eine Anspielung auf Sacher-Masoch, die Venus im Pelz.
An der Ausstellung frappierte dieser Gegenstand sofort. Einerseits durch den ungewohnten und Lachreiz hervorrufenden Gegensatz von Porzellan und Pelz, andererseits durch die verpelzte Form der Tasse, in die sich anscheinend sexuelle Fantasien projizieren ließen.
Obwohl, es geht ja nicht um eine durchlebte Nacht im Pelz, sondern ich finde das Objekt so toll. Man spürt den Pelz auf der Zunge und man findet es leicht ekelhaft. Diese Haare im Mund, da ist der Titel daneben typisch surrealistisch. Und das Objekt ist viel sinnlicher, viel direkter.
Diese pelzüberzogene Tasse, Löffel und Teller hatten am meisten Erfolg, weil das ausgestellt war in der Galerie des Cahiers d'Art. Und zufällig kam da Alfred Barr Jr. vom Museum of Modern Art und hat es gekauft.
Wer ist uns über den Kopf gewachsen?
Gut, ich war natürlich sehr stolz, aber naja, also gut. Ich fand das nichts als recht. Und das wurde dann in allen amerikanischen Zeitschriften reproduziert, neben Dali und anderen
bekannten Künstlern. Das war eben der große Hit damals, weil es vom Museum gekauft wurde.
Das Meretlein.
Sansibar. Weil er sich den Rücken kehrt, verliert er. Über den Kaminen, die roten Ecklein, die roten Füchslein, alle leben einsam. Sie zehren am längsten, sie essen ihren Pelz.
In diesen ganz frühen Sachen, die sie gemacht hat, die auch berühmt wurden, schon sehr früh, wie die Pelz, also darin sehe ich wirklich schon einen Kommentar dieser surrealistischen Methode.
Die Publizistin Christiane Meyer-Toss.
Also das war für sie fast, man könnte sagen, wie ein Schildbürgerstreich, der ihr da gelungen ist. Und sie war sich dessen gar nicht bewusst, was das jetzt ausgelöst hat.
Diese Pelztasse, das ist ja eine Mona Lisa, das ist ein Souvenirartikel.
Es gab buchstäblich tausende von Leuten, die kannten die Tasse, aber wussten nicht, wer Meret Oppenheim war. Natürlich, weil sie damals 22 war und noch gar kein Oeuvre und keinen Namen hatte. Also die Tasse ging als das surrealistische Objekt in die Geschichte ein, ohne ihren Namen. Also hasste sie sie.
Zur Abwechslung könntest du auch schon mal erwähnen, dass die Pelztasse jetzt Junge bekommen hat. Kleine, weiße, flaumige Mottenkugeln. Diese ewige Pelztasse, das ist kein schlechtes Objekt. Aber ich habe ebenso gute Objekte gemacht, gleichzeitig.
Sie war eigentlich ihr Leben lang genervt von dieser Pelztasse, natürlich, weil sie nur auf diese Pelztasse also festgelegt wurde.
Besucht die Ausstellung Meret Oppenheim, 18. April bis 10. Mai.
1936, Galerie Schulthess, Basel.
Oben hinein, quergestreift und über Zwerg. Gläubig murmeln 20 Rosen. Oben hinein, quergestreift und über Zwerg. Gläubig murmeln 20 Rosen.
Ob es sich um Abgründe, um Spielerei, um das, was den Bourgeois epatieren soll, handle, wagen wir nicht zu entscheiden. Möglich, dass wir in 100 Jahren devot davor niederknien. Basler Nachrichten.
Was sie auch verzehren, leider unverzeiht. Was sie auch Schande macht Ehren. Leider unverzeiht. Schande macht Ehren. Schande macht Ehren.
Zu wenig Substanz. Zu wenig Objet, so betitelt Meret ihre Produkte. Zu wenig Können und vor allem zu wenig Erkenntnis der eigentlichen Probleme einer Ars Nova. Gewiss, Meret imitiert nicht. Dazu fehlt es ihr an Geschick und technischer Routine. Und am verbrecherischen Willen. Sie will überhaupt zu wenig. Sie wird mehr gewollt haben und überlässt sich ungeformten Träumen von modernen sexualpsychologischen Gespenstern. Wo die Objets anfangen, hört die Kunst auf. Nationalzeitung.
Immer wieder Kohlrabenschwarz. Contradictio.
Immer wieder Kohlrabenschwarz.
Erkenne keine Rhabarberkönige.
Immer wieder Kohlrabenschwarz.
Contradictio. Erkenne keine Rhabarberkönige.
Ich habe sie versucht, überall in den Museen unterzubringen als Ausstellung. Und das haben die immer gesagt, nee, Meret Oppenheim, die hat ja keinen Stil. Das ist ja, interessiert uns nicht und so. Und 3 Jahre später haben dieselben Museen sie dann genommen und gesagt, wie wunderbar, die ist ja so vielfältig, die Dame.
Ich habe kein Gerippe, nach welchem ich male. Ein philosophisches Werk kann man als ein Gedankengebäude bezeichnen, wo man Stück für Stück aufbaut. Es ist total unwichtig für ein poetisches Werk.
Ich glaube, dass heute in der Kunst vieles selbstverständlicher ist, an dem Meret lange Zeit fast zu scheitern drohte. Also das Zögern, die kleine Form. In der geläufigen Ästhetik war das einfach ein Zeichen von künstlerischem Scheitern, von nicht wissen, was man will.
Aber ich hatte dann auch großes Glück. Die Künstler, mit denen ich umging, hatten mir gegenüber keine Vorurteile. Für uns Frauen verkörperte der Surrealismus eine Welt, in der wir gegen Konventionen rebellieren konnten. Die Fantasie war ein Schlüssel für ein freieres Leben.
Der Surrealismus beruht auf dem Glauben an die Allmacht des Traumes, an das zweckfreie Spiel des Denkens. Man darf sogar Gedicht nennen, was man durch eine so zufällig wie möglich gemachte Assemblage erhält. Und zwar von Titeln und Titelfragmenten, die man aus Zeitungen ausgeschnitten hat.
Aufzeichnungen, Traum. André Breton sitzt in einer Art Loge oder Thron. Seine Sekretärin, in Wirklichkeit hat er keine, verabschiedet sich von ihm, indem sie Kotau macht. Sie weist auch ihr Kind an, niederzuknien und mit der Stirne den Boden zu berühren. Ich selbst scherze mit Breton, tätschle ihm die Wangen. Als ich die Ehrenbezeugungen der anderen sehe, frage ich mich, ob ich nicht zu weit gegangen bin.
Gedicht. Ein Auflachen. Von Saphir auf der Insel Ceylon. Das schönste Stroh. Hat welke Haut. Wohl verriegelt. In einsamen Bauernhaus. Von Tag zu Tag wird's schlimmer mit dem Angenehmen. Eine befahrbare Straße führt sie an den Rand des Unbekannten.
Es gab wenig Frauen. Die da waren oder am Tisch waren, entweder die Geliebten von den Surrealisten oder später wie die Toyenne, eine sehr gute Malerin, die aber sich diesen Gedankengängen absolut anschloss und sich mit diesem später surrealistischen Dogmatismus absolut identifizierte.
Der Begriff Surrealismus, ja, in den hineingepresst werden wollte sie dann nachher nicht mehr, oder?
Die Kuratorin, Therese Bhattacharya.
Sie war sehr skeptisch gegen Dali und gegen viele der späteren Surrealisten.
Was man sich heute unter Surrealismus vorstellt, ist etwas ganz anderes, als was man damals darunter begriff. Schon in den Nachkriegsjahren hat sich das Bild dessen, was man unter Surrealismus verstand, so geändert, dass ich wirklich nicht mehr dazugehören kann. Ich ertrage diese Etikette nicht mehr, Samuel de la Nausée. Was im ersten surrealistischen Manifest steht, ist allerdings fabelhaft. Das könnte ich auch heute noch unterschreiben.
Der Surrealismus, wie ich ihn verstehe, manifestiert genügend unseren absoluten Nonkonformismus, um nicht im Prozess gegen die reale Welt als Entlastungszeuge zitiert werden zu können. André Breton, erstes Manifest des Surrealismus 1924.
Ab 1937 habe ich angefangen, meine Arbeit inmitten all dieser Künstler in Frage zu stellen.
Ja, sie fiel da in eine Krise. Sie hat es einerseits gesellschaftlich interpretiert, dass sie plötzlich diese Last der Frauen auf sich verspürt hat.
1937 fielen mir sozusagen sämtliche Jahrtausende alte Vorurteile wieder aufs Genick und ich habe vollkommen das Selbstbewusstsein verloren. Nur jemand, der findet, was er mache, sei gut, kann arbeiten. Ein Mann wird sozusagen mit dem Selbstbewusstsein geboren, auch wenn er als Sohn unterdrückt wurde. Er sieht um sich herum, er kann arbeiten. Aber einer Frau, die seit x-tausenden von Jahren erklärt wird, eine Frau ist unfähig zu jeder geistigen Leistung, ja. Verdammt nochmal, da kann man auch nichts machen.
Das beginnt ja dann schon, als sie in Paris war, bevor sie zurückkommt in die Schweiz, was nochmals das sicher verstärkt hat, dass sie plötzlich dieser ganze wunderbare musische Humus, der sie ja getragen hat, aus dem sie wirklich ein Leben lang sich Energie gezogen hat, das war nicht mehr da. Also das sind sicher ganz verschiedene Elemente.
Aufzeichnungen. Meine Eltern lebten in großen Geldsorgen wegen der immer bedrohlicher werdenden Zustände. Mein Vater durfte seinen Beruf in der Schweiz nicht mehr ausüben. Meine zwei Geschwister studierten. Wir lebten alle im Hause meiner Großmutter.
Er hat gesagt, das war absolut furchtbar. Das war wie eine Wahrnehmung von verschiedenen Problemen, weil am Anfang hat sie kreiert, so, sie hat gesagt, wie ein Vogel singt, natürlich. Und nachher hat es sich entwickelt und sie ist zu diesen Problemen geraten und war gestoppt und in dieser Krise geschmissen, sozusagen.
Ein künstlerisches Schaffen ist immer ein Ein- und Ausatmen. Und wenn man ausgeatmet hat, liegt man brach.
Verlassen, vergessen, so schwarz am Haferstrand. Ich will die Zeit nicht messen, die diesen Schmerz erfand. Die gelben Wellen schlagen das neue Netz entzwei. Sie kommen, gehen und sagen, das arme allerlei.
Aufzeichnungen. Zwischen 1936 und 1953 habe ich, soviel ich aus meinen Notizen sehe, keinen einzigen Traum aufgeschrieben. Erst jetzt merke ich die seltsame Übereinstimmung. Dies war die Zeit, in welcher ich überhaupt nicht arbeiten konnte, obwohl ich es natürlich immer wieder versuchte. 1937 oder 1938 entschloss ich mich, in Basel in die Gewerbeschule zu gehen. Um der ständigen Geldnot zu entgehen, lernte ich das Restaurieren von Gemälden.
Ich habe immer gearbeitet, aber davon ließ ich fast nichts übrig. Manchmal während 4 Jahren eine Zeichnung oder während 1 Jahr ein Bild und alles andere habe ich zerstört.
Zukunftsselbstporträt als Greisin, 1938. Steinfrau, 1938. Das Leiden der Genoveva, 1939.
Genoveva, steif auf dem Kopfe stehend, 2 Meter über der Erde, ohne Arme.
Das Leiden der Genoveva, Gemälde, 1939. Das Leiden der Genoveva, Zeichnung, 1942.
Genoveva von Brabant, nach der Legende die Gemahlin eines Pfalzgrafen Siegfried um 750, verbarg sich, vom Haushofmeister Golo des Ehebruchs beschuldigt, 6 Jahre mit ihrem Söhnchen schmerzensreich im Ardennerwald, bis ihr Gemahl die Schuldlose entdeckte und heimführte.
Eine Figur, die eigentlich dasteht mit gebrochenen Händen, ohne Möglichkeit zu handeln. Und das stellt meiner Ansicht nach diese Figur der Genoveva dar, die mich selbst darstellt in dem Zustand der Unfähigkeit zu handeln.
Genoveva und die 4 Echos, Gemälde, 1956. Der Spiegel der Genoveva, Prägedruck. 1967.
Die in mehreren lateinischen Fassungen um 1400 erhaltene Legende wurde verbreitet durch Pater de Cerisiers Fassung L'innocence reconnue, 1638. Danach Erzählung des Martin von Cochem, 17. Jahrhundert, Bearbeitungen von Maler Müller, gedruckt 1811, Ludwig Tieck, 1799, Friedrich Hebbel, 1843, Oper von Robert Schumann, 1850.
Aufzeichnungen. Auch ich trug also diese alte Einstellung in mir und war dadurch beteiligt an der Entwertung des Weiblichen, das seit der Zeit, dass das Patriarchat dauert, auf das weibliche Geschlecht projiziert wird. Dabei handelt es sich bei diesem entwerteten Weiblichen nicht um die natürliche, kindergebärende Frau, wenn es sich auch durch die Projektion auf diese auswirkt, sondern um das geistig-weibliche Prinzip, das die Frauen und die Männer in sich selbst entwertet haben. Das bedeutet, dass es die patriarchalische Haltung in mir selbst ist, die das geistig-weibliche in mir entwertet, mordet. Und die gleichzeitig, wie es von alters her ihre Art ist, mich zurückhält, das geistig-männliche in mir zu entwickeln und damit zur Ganzheit zu kommen.
Die Frau ist nämlich weder politisch noch ökonomisch noch geistig ein sichtbarer Faktor von irgendwelcher Tragweite. Wäre sie es, so stünde sie mehr im Blickfeld des Mannes. Denn dann käme sie als Konkurrentin in Betracht. Sie tut dies gelegentlich, aber dann wird sie bloß sichtbar als Mann, der sozusagen zufälligerweise eine Frau ist.
In seiner Schrift »Die Frau in Europa« von 1924 sagt C.G. Jung manches, was er später anders sah, aber auch manch großartig intuitiv Vorausschauendes.
Die Liebe zur Sache ist eine männliche Prärogative. Da aber der Mensch Männliches und Weibliches in seiner Natur vereinigt, so kann ein Mann Weibliches und eine Frau Männliches leben. Jedoch steht dem Manne das Weibliche im Hintergrund, so wie der Frau das Männliche.
Mein König hatte mich ausgestoßen. Das war der Animus. Gemäß Jung, jener männliche Teil der weiblichen Seele. So wie die Anima den weiblichen Teil der männlichen Seele darstellt. Nun hatte ich entdeckt, dass die Muse des Dichters und Künstlers auch ein Bild der Anima ist und dass demzufolge für die Frauen der Genius das Bild des Animus sein musste, der den Künstlerinnen und Dichterinnen zur Seite steht. Aber gerade dieser »Mein Genius« hatte mich verlassen.
Ohne mich, ohne hin, ohne im Weg kam ich dahin, ohne Brot, ohne Atem, aber mit Nichten, mit Neffen, mit Kaspar, mit Kuchen. So rund war er, etwas eckig zwar, aber ohne Grasbewuchs, mit Narben, mit Warzen, mit Fingern, mit Stäben, mit vielen O's und wenig W's, dafür mit ganz enorm wenig viel. O falle du doch in dein Loch, o begrabe du dich doch selbst und deine langatmige Hoffnung. Gib deinem Ich einen Tritt, deinem Es seinen Lohn, Und was von dir übrig bleibt, brate es wie Fischlein im Öl. Du kannst deine Schuhe abstreifen.
Basel, 1945. Kaspar Hauser oder die goldene Freiheit. Textvorlage für ein Drehbuch. Basel, 1945. Hornisse und Hummel. Öl auf Malkarton. 14 x 23,5 cm.
Das Bildchen von der lieben Hummel und der bösen Hornisse habe ich 1945 gemacht. Es war das Jahr, wo ich meinen Mann kennengelernt habe. Ich habe es ihm geschenkt, weil er sagte, er sei eine liebe Hummel und ich seine böse Hornisse, die nur ans Essen denkt.
Er stammte aus einer guten Basler Familie, aber aus dem ärmeren Zweig. Er war ein hervorragender Jazzpianist, er hat Drehbücher geschrieben.
Der Sammler, Christoph Bürgi.
Er war sehr interessiert in der Kunst, aber hat es eigentlich nie zu Erfolg gebracht. Er ist nie publiziert worden, hat ein riesengroßes Motorrad besessen, auf dem er mit Begeisterung und mit Merit auf dem Rücksitz rumgefahren ist. Wolfgang war ein sehr besonderer Mensch und Merit hat ihn sehr geliebt. Und die beiden sind zusammengeblieben, bis er wesentlich vor ihr gestorben ist.
1954, da waren wir also in Bern, war die Krise von einem Moment auf die andere fertig. Von einer Sekunde zur anderen.
Meine Situation zur Gesellschaft, sogar zur Familie, zum Geld, all das hat sich ganz plötzlich geklärt. Ein künstlerisches Schaffen ist wirklich nur möglich mit einem absolut stabilen Selbstbewusstsein.
In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen, vor freudiger Aufregung. 8 Tage darauf habe ich zum ersten Mal wieder ein Atelier gemietet und dann ging ich also los und habe seit 1954 wieder richtig gearbeitet. Ich will noch kurz sagen, dass mir in dieser Nacht aufging.
Große Kunst ist immer männlich-weiblich.
Was Mary gar nicht gern mochte, war, wenn man von weiblicher Kunst, männlicher Kunst sprach. Das gibt's nicht, es gibt Kunst. Man kann sich sagen, dass Frauen vielleicht gewisse Themen eher bevorzugen und Männer wieder andere und so.
Bern, Kleintheater Kramgasse 6. Zum 75. Geburtstag Picassos. Deutschsprachige Erstaufführung Pablo Picasso, wie man Wünsche am Schwanz packt. Drama in 6 Akten. Premiere Samstag, 1. Dezember 1956.
Sie hat sehr gern sich die Masken angezogen und sich kostümiert. In einem metallisch schillernden Kleid. Das kleine Meritlein von Gottfried Keller, das böse Kind, das nicht gelernt hat, nicht geglaubt hat und nicht gefolgt hat. Alle Männer verhext hat, ja.
Kostüme und Übersetzung, Merit Oppenheim.
Besetzung, der Dickfuß, Daniel Spörri. Die Torte, Nusch Bremer.
Die Merit hat die Kostüme gemacht, obwohl das also fast keine Kostüme waren. Es war hauptsächlich das Kostüm der Torte. Und die sollte eigentlich nackt sein. Aber damals war das undenkbar, dass eine wirklich nackte Frau wirklich auf die Bühne gehen würde. Also hat sie sie sozusagen ausgezogen bis auf einen schicken Büstenhalter und Strapse und also Unterhosen und so.
Die magere Angst, Beatrice Tschumi. Die fette Angst, Esther Wirz.
Die Gardinen, Merit Oppenheim. Lilly Keller.
Die wohnten alle in Bern damals. Und es gab ein Café du Commerce, wo ich eben wirklich mit meinem Theaterchen fast daneben war.
Im März des Jahres 1959 saß ich mit einigen Freunden in einem Restaurant in der Stadt Bern. Wir sprachen von diesem und jenem, über Maskenfeste, über fantastisch präsentierte Essen. Ich sagte, man könnte zum Beispiel ein Essen auf einer nackten Frau machen.
C'est une idée féerique. Il faut faire ça.
Da gibt es so eine Künstlerklique und ich sah das deutlich vor mir, wie sie das ausgebrütet hatten da, die Sache mit dem nackten Mädchen und dem Essen.
Sehr geehrter Herr Gorsen, in Ihrem Buch Sexualästhetik, Rowohlt, erscheint wieder das Foto des 1959 im Dezember von mir arrangierten Festin aus Anlass der Vernissage der Exposition Internationale du Surréalisme in der Galerie Cordier ohne Nennung meines Namens. Übrigens war es kein Happening, sondern ein Frühlingsfest. Der Tisch, das heißt das Tuch, auf dem die Frau lag, war übersät mit kleinen Waldanemonen. Es war April. Das Festin im Dezember habe ich etwas gegen meine Überzeugung nur auf André Bretons Drängen hingemacht. In Paris.
Das hatte ja dann doch Breton eingeladen zu der Ausstellung bei Cordier.
Aus unerfindlichen Gründen stand im Katalog dieser Ausstellung unter dem Foto, Originalfoto des ersten Festmahls, nur Foto Meret Oppenheim. War es Breton, der meinen Ruf schützen wollte? Oder war es Sabotage von Kollegen?
Und er sagte, was mache ich denn morgen? Ich weiß nicht recht, was ich auf die Schenkel legen soll. Irgendwas, was sie in Bern hatte.
Da ließ Plagiat, etwa ein Jahr später, sei ihm wahrscheinlich von Journalisten suggeriert worden, sagte man mir. Er wusste vielleicht nichts von meinem Festin.
Jedenfalls hat sie dann Langusten genommen.
Einzelausstellungen. Paris, à l'Étoile Scellée, 1956.
Meret, Basel, Paris macht zwischen Paris, Bern und Ticino Garonne, wo sie ein Haus hatte.
Retrospektive Moderna Museet, Stockholm, 1967.
Sie ist schon sehr bekannt geworden aus dem, Gott sei Dank. Sie hat das Glück gehabt, auch noch sehr viel davon in ihrem Erfolg zu erleben. Das ist wahr. Hat auch lange gewartet.
Retrospektive als Wanderausstellung Solothurn, Museum der Stadt Solothurn. Wintertour.
Sie war ja sowieso nie richtig teuer. Irgendwann hat sie beschlossen, eine Null dran zu hängen. Dann ging es etwas besser mit den Geschäften.
1975, Kunstpreis der Stadt Basel. 1982, Großer Preis der Stadt Berlin.
Kam doch der Moment, wo sie, glaube ich, zu Levi sagte, so, jetzt habe ich 20 Jahre niedrige Preise gemacht und nichts verkauft. Jetzt machen wir hohe Preise, verkaufen wir auch nichts, aber wenigstens zu hohen Preisen. Dann hat es angezogen, sobald es teuer wurde.
Frankfurt am Main.
Seit einigen Jahren spricht man davon, dass die Menschen das Gleichgewicht in der sie umgebenden Natur stören.
Rede anlässlich der Übergabe des Kunstpreises der Stadt Basel am 16. Januar 1975.
Steht hinter diesem berechtigten Gedanken nicht die verschleierte Einsicht, dass es sich um das Gleichgewicht der Menschheit selbst handelt, das gestört ist? Gestört durch dieses Gespaltensein in zwei sich in allem entgegengesetzte Geschlechter, wovon das eine das absolute Übergewicht hat?
Das ist auch ein Aspekt, der sie sehr aktuell macht. Heute redet jeder von Ökologie, das ist auch in unser Leben übergegangen. Aber bei ihr sieht man von früh an einen ganz starken Bezug zur Natur und zum Eingebundensein in so ein kosmisches Denken auch.
Schwarze Botin, Juli 1977. Es gibt nur einen Geist und es gibt nur eine Kunst. Kunst, Dichtung, Philosophie liegen in Höhen weit über animalischen Geschlechtsunterschieden.
Hier herrscht kein Kastengeist. Hier darf sich jeder ungehindert äußern. Wer Heu im Arm hat, darf es verspeisen. Lebend oder tot macht man seine Reverenz. Langsam naht das Alter, aber es kann dich nicht unterscheiden. Du verbirgst dich hinter einem Nachtschmetterling, der sein schönstes Mimikry macht und dir seinen Schlaf opfert.
In der Kunstkritik sollte Kunst von Frauen nie in Konkurrenz zur Kunst von Männern gestellt werden. Ein Thema für Kunsthistorikerinnen wäre es zu untersuchen, wo Künstlerinnen in ihrer Arbeit selbst neue Wege fanden.
Mein vorletztes Bild habe ich unten dran geschrieben für Bettine Brentano. Das entstand folgendermaßen.
Seit meiner frühen Jugend habe ich Gedichte gelesen und liebte die Gedichte und die Prosa der Romantiker. Den Namen Bettine Brentano habe ich also schon ewig gekannt. Aber weil ich als junge Frau unter einem ebenso starken Vorurteil gegen die Frauen, das allgemein verbreitete Vorurteil gegen die Frauen, gestanden habe, habe ich gedacht, na,
Briefe, Bettine, Günderode, das sind so Briefe, die sich so Damen schreiben. Und zufällig sah ich dieses Buch, Die Günderode, Bettine Brentano.
Dann habe ich dieses Buch gelesen. Ich war vollkommen begeistert. Das sind eben nicht Briefe irgendeines Mädchens an eine andere Dame, sondern das sind hymnische Gespräche von höchster dichterischer Kraft.
Einige hohe Geister neben dem Orangenbaum. Bettine Brentano, 1985. Radierung auf weichem Grund, Gouache, 35 von 50. Stein, 32 mal 40 cm. Blatt, 39 mal 50 cm. Titel in Spiegelschrift am rechten Rand.
Die Günderode war auch eine Dichterin, die einen ganz anderen Ausdruck hatte. Sie hat Gedichte geschrieben, die im klassischen Stil waren. Bettine war vollkommen frei. Sie hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, ihre Gedanken in Gedichtform zu fassen.
Ratio und Gefühl spielen sowohl bei Frauen wie bei Männern mit. Bettine und Günderode waren perfekt als Künstler, weil bei ihnen beides mitspielte.
Ich bin jetzt an einem zweiten Bild, das es ist schon gegens Ende, das werde ich unterzeichnen für Caroline von Günderode. Als ich anfing, die Günderode-Texte zu lesen, ihre Gedichte, habe ich gleich gesagt, das ist eine Melancholikerin. Diese Frau ist mit dem Tod verheiratet. Das war ein Schicksal.
Caroline. 21 Farbradierungen, 2 Prägedrucke und 23 Gedichte von M.O.
Das war ja an dem Abend, an dem ihr Buch gefeiert wurde. An dem Tag hat sie noch das Buch signiert. Und dann ging sie wohl nach Geschäftsschluss mit ein paar Freunden noch weg und da fühlte sie sich übel.
Am Anfang ist das Ende. Der Vulkan überhäuft uns mit Geschenken. Wie traurig waren wir.
Im ganzen Sommer und bis Herbst ging es mir ja nicht so gut. Arges Rheuma. Aber es ist vorbei. Ich fühle mich aber immer etwas schwächlich und müde. Mein Testament habe ich gemacht. Auch Bilder für die Schweizer Museen.
Der Himmel tropft auf die Teller. Das Gras sinkt herab mit Tau bedeckt.
Dann haben man sie gefragt, ob man einen Arzt ruft. Nein, das ist nicht nötig. Aber dann ging es ihr so schlecht, dass die Leute doch einen Arzt gerufen haben. Und der hat sie sofort in die Notfallstation geführt. Und hat sie ihm gesagt, je suis Mairet Oppenheim, je suis artiste, peintre et sculpteur. Ce que j'ai fait, ce n'est pas important. Je vais être incinéré et je ne veux pas de pasteur.
Halleluja, Schabernack und kein Ende. Die Schelmen blasen die Schelmei. Zaghaft liegen die Wasserrosen und schlagen die Augen auf und zu.
Sie hatte einen Herzinfarkt und den hatte man aber relativ gut im Griff. Und dann hat sie einen zweiten Herzinfarkt gemacht und an dem ist sie dann gestorben.
Der Neffe, Martin Bühler.
Die Merit hat gewusst, dass sie mit 72... Das berühmte Traum mit dem Sensenmann.
Aufzeichnungen, bin in einem gotischen Dom, stehe vor einer hohen geschnitzten Holzstatue eines Heiligen, ohne Farben und ganz wurmzerfressen. Er hält eine Sanduhr in der Hand. Währenddem ich ihn ansehe, dreht er die Sanduhr um. Der Traum war kurz vor oder nach meinem 36. Geburtstag. Hälfte des Lebens?
Ob das ein Zufall war? Ich meine, man hat ja auch eine innere biologische Uhr und die kann auch beeinflusst werden.
Die Reusen sind leer, der schwarze Sack ist voll.
Ich weiß, dass sie immer sagte, ich sterbe noch mit dem ersten Schnee. Ich war wirklich schockiert und dieser Traum, mein Gott, das hat man einfach so, aber ich habe jetzt überhaupt nicht wirklich damit gerechnet, dass sie mit dem ersten Schnee sterben würde, was ja wirklich gestimmt hat. Da lag Schnee in Basel, als sie gestorben ist. November.
Wenn man Glück hat, findet man 2 bis 3 im Leben, die verstehen, was man macht und Vertrauen ins eigene Urteil haben. Es braucht aber einige, wenn man überhaupt sich als Künstler zu Lebzeiten durchsetzen will.
Er ist schon eine sehr wichtige Person in meinem Leben gewesen.
Echo.
sie ist noch sehr präsent für mich.
Echo, 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 Echo.
Das Feuerwerk knallt und die Nacht ist Pailletten übersät.
Echo.
Warten auf ein Echo. Hommage an Meret Oppenheim. Von Elke Heinemann. Es sprachen Helene Grass und Markus Scheumann. Technische Realisation Günter Kasper. Regieassistenz Moritz A. Berg. Regie Martin Zülker. Redaktion Imke Wallefeld. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2005.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.